Ob in Polen oder in Ungarn, in manchen Ländern Europas geraten die Institutionen des Rechtsstaats unter Druck durch rechtspopulistische oder rechtsnationale Regierungen. Dies hat kürzlich Andreas Voskuhle beklagt, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, bei der Eröffnung des Juristentages in Leipzig. Aber auch hierzulande schwindet bei manchen das Vertrauen in die rechtsstaatliche Praxis, wenn es etwa um den Dieselskandal geht, um das Kirchenasyl oder um die Aufarbeitung der Geschehnisse in der Kölner Silvesternacht. Der Jurist und Publizist Horst Meyer befasst sich in den Gedanken zur Zeit jetzt mit der Frage, ob es auch im deutschen Rechtsstaat Risse gibt, und beleuchtet dabei die Ereignisse des vergangenen Sommers, vom umstrittenen Abschiebefall Sami A. bis zur Causa Chemnitz.
Die Legalität ist der Funktionsmodus der Bürokratie. Denn jeder Rechtsstaat ist Gesetzesstaat, ein Typus rationaler Herrschaft, sagt Max Weber. Es ist die genuine Aufgabe eines fachlich geschulten Verwaltungsstabes, jedwedes Gesetz auf eine Vielzahl von Fällen anzuwenden, und zwar in einem Verfahren, das gerade wegen seiner Gesetzes- und Formgebundenheit hohe Effizienz und Rechtssicherheit entfaltet. Diese Routine gerät unter Druck, sobald ein ohnehin brisantes Terrain wie das Ausländerrecht durch eine verbittert geführte Migrationsdebatte zunehmend politisiert wird, indem etwa führende Politiker eine Anti-Abschiebeindustrie beklagen. Wenn nun aber ein bestimmter Fall zum Politikum wird, ist die Routine endgültig dahin. Dann fällt das grelle Licht der Öffentlichkeit in die Amtsstube und die Verwaltungssache bekommt plötzlich eine andere Dimension. Da hilft nur eines: professionelle Arbeit, damit trotz öffentlicher Aufregung allein sachlich kühle Überlegung waltet. Doch gerade daran mangelte es offenbar im Abschiebefall des als Gefährder eingestuften Sami A. Die wütenden Affekte einer gewissen Boulevardzeitung kochten hoch und bis zur Bundeskanzlerin und dem Innenminister fragte sich so mancher, warum Deutschland diesen Mann nicht endlich loswerden könne. Da wurde Sami A. am frühen Morgen des 13. Juli mit einem kleinen Jet ausgeflogen. Und das kam so. Der Tunesier, der 1997 zum Studium nach Deutschland kam und später 2 Jahre in Afghanistan Al-Qaida unterstützt haben soll, begehrte nach seiner Rückkehr als politisch Verfolgter anerkannt zu werden. Vergeblich. Seitdem führen die Behörden einen zähen Kampf um seine Abschiebung. Gegen deren Vollzug obsiegte der mutmaßliche Ex-Leibwächter Bin Ladens mehrmals vor Gericht, weil Tunesien nicht diplomatisch verbindlich zusicherte, dass ihm keine Folter oder andere unmenschliche Behandlung drohe. Man nennt das ganz im Einklang mit dem Grundgesetz und dem Völkerrecht ein Abschiebehindernis aus humanitären Gründen. Also wurde Sami A. bis auf Weiteres geduldet. Und diese anhaltende Duldung, für viele der Paradefall für den Missbrauch des deutschen Asylrechts, rief eine sich steigernde Unduldsamkeit der Boulevardpresse auf den Plan. Wie kann es sein, dass so einer sich noch immer in unserem Land aufhält? Abschiebeirrsinn, schäumte Bild, bis der vorläufig letzte Akt eingeläutet wurde. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte seine Lageeinschätzung für Tunesien geändert und erklärte, eine Abschiebung sei nun möglich. Dagegen beantragte Sami A. vorläufigen Rechtsschutz. Am 12. Juli gab ihm das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Recht. Es entschied im Eilverfahren, dass er wegen Foltergefahr nach wie vor nicht abgeschoben werden dürfe. Auf Nachfrage der Richter versicherte das Bundesamt, der geplante Abschiebeflug sei gestrichen worden. Das aber war nur die halbe Wahrheit, denn die örtliche Ausländerbehörde hatte bereits für den nächsten Tag einen anderen Flug organisiert. Und das zuständige Integrationsministerium in Nordrhein-Westfalen hatte verfügt, die Behörde solle das Gericht darüber im Unklaren lassen. Als am nächsten Morgen die Eilentscheidung zugestellt und damit wirksam wurde, befand sich Sami A. bereits auf dem Weg nach Tunesien. Ob nun absichtlich oder grob fahrlässig, man hat die Richter getäuscht und ausgetrickst. Denn es ist gängige Praxis, dass bei entsprechender Bitte der Gerichte bis zu einer Eilentscheidung die Behörden keine vollendeten Tatsachen schaffen. Andernfalls würde ja ein erfolgreicher Rechtsschutz ins Leere laufen. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit wurde im Fall Sami A. offenbar aufgekündigt. Prompt erklärte das Oberverwaltungsgericht Münster die Abschiebung für evident rechtswidrig und verpflichtete die Behörden, den Tunesier wieder nach Deutschland zu schaffen, was bis heute nicht gelungen ist. In einem Interview rügte die Präsidentin des OVG, Ricarda Brandt, in aller Deutlichkeit, dieses Verhalten ist mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und dem Prinzip der Gewaltenteilung nicht vereinbar. Auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, kritisierte einen Verstoß gegen das rechtsstaatliche Versprechen, das wir uns gegenseitig gegeben haben. Das sei nicht zu tolerieren. Dagegen beharrte der verantwortliche FDP-Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen zunächst darauf, die Abschiebung sei rechtlich korrekt gewesen. Und der CDU-Innenminister verstieg sich zu einer Forderung, die ihm später irgendwie leid tat. Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Wie bitte? Gerichte als Vollstrecker von Volkesstimme? Man erinnert sich, es war der Nazistaat, der das gesunde Volksempfinden zur Rechtsquelle erhob. Der Fall Sami A. schlug bundesweit hohe Wellen. Was soll man davon halten, juristisch und politisch? War dies nur ein Aussetzer, ein singulärer Kurzschluss zwischen Politik, Verwaltung und Boulevardpresse, ein einmaliger Störfall zwischen Verwaltung und Justiz? Oder ist dieser Fall symptomatisch für eine Krise des deutschen Rechtsstaates? Von einer einmaligen Fehlleistung kann leider keine Rede sein. Im Frühjahr gab es einen Rechtsstreit zwischen der NPD und der Stadt Wetzlar, die den Rechtsradikalen partout die Stadthalle nicht vermieten wollte. Das Verwaltungsgericht verpflichtete den Bürgermeister zwar dazu, doch der blieb hartnäckig und ließ er sogar auf die Verhängung eines Zwangsgeldes ankommen. Am Ende missachtete man gar eine Eilentscheidung des Verfassungsgerichts, sodass sich die Karlsruher Richter veranlasst sahen, die Kommunalaufsicht anzuweisen, der renitenten Stadtverwaltung klarzumachen, sie müsse alle legalen Parteien gleich behandeln und habe insoweit keinen Ermessensspielraum. Und die Ereignisse in Chemnitz? Auch hier war vom Versagen des Rechtsstaates die Rede. Doch eine Polizei, die angesichts fremdenfeindlicher Ausschreitungen zeitweise überfordert ist, wird erst dann zum Problem, wenn ihre Vollzugsdefizite sich strukturell verfestigen und damit rechtsstaatlich geordnete Verhältnisse nachhaltig beeinträchtigen. In der Causa Chemnitz wurde außerdem der von einem Gefängnisbeamten durchgestochene Haftbefehl eines Tatverdächtigen als Defizit des Rechtsstaates diskutiert. Doch der Fehltritt eines subalternen Beamten, der sogleich zur Verantwortung gezogen wurde, ist nicht zu vergleichen mit der politisch motivierten Justizmissachtung durch einen Integrationsminister oder einen Bürgermeister. Freilich zeigt die polarisierte Debatte um die Chemnitzer Ereignisse, wie nervös man in Deutschland inzwischen ist. Da fällt es manchem schwer, sorgfältig zu unterscheiden zwischen Bürgern, die friedlich ihren Protest auf die Straße tragen, sei es nun aus Trauer um einen Getöteten oder Vorurteil, und neonazistischen Gewalttätern, die eine tödliche Messerattacke zum Vorwand nehmen, um Menschen zu jagen. Ein Rechtsstaat ohne Fehler ist ebenso wenig denkbar wie eine Gesellschaft ohne Kriminalität. Deswegen wurden ja in Baden und Preußen die Verwaltungsgerichte erfunden. Doch in den Fällen Sami A. und Wetzlar geht es gar nicht um Fehler, die im Nachhinein bedauert, sondern im Gegenteil anmaßend gerechtfertigt werden. Dahinter steckt eine politische Strategie. Man ließ es sehenden Auges darauf ankommen, die Entscheidung eines Gerichts zu missachten, ja zu konterkarieren. Das ist ein Frontalangriff gegen das eherne Prinzip der Gewaltenteilung, gegen die fein austarierten Checks and Balances. Wo immer aber eine Behörde glaubt, sich von der Justizkontrolle gleichsam emanzipieren zu können, beginnt die Behördenwillkür. Gewiss, von einigen solchen Fällen geht der Rechtsstaat nicht unter. Dass hier aber Gerichte bis hin zum Verfassungsgericht vorgeführt wurden, ist irritierend, ja besorgniserregend. Die verschwiemelte Geringschätzung formaler Verfahren und Regeln, die der Soziologe Ralf Dahrendorf 1965 den Deutschen bescheinigte, diese Mentalität ist noch immer virulent und lässt sich von Populisten und Boulevard mobilisieren. Heute, da sich die innenpolitische Auseinandersetzung verschärft, ist eine sachlich neutrale Amtsführung und der Respekt vor Entscheidungen der Gerichte nötiger denn je. Es kommen härtere Tage, solche sind immer auch Zeiten der Bewährung. Auch Gefährder, Straftäter und Terroristen, sagt Ricarda Brandt, die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts, haben einen Anspruch auf effektiven Rechtsschutz und auf Achtung ihrer Menschenwürde. Sie betont, wir leben in einem soliden Rechtsstaat und wir müssen darauf achten, dass dies auch so bleibt.
In den Gedanken zur Zeit auf NDR Kultur hörten Sie einen Essay von Horst Mayer über Risse im deutschen Rechtsstaat, vom Fall Sami A. bis zur Causa Chemnitz.